Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute geht es um die deutsche Lyrikerin Barbara Köhler und um Paul van Ostaijen, der ebenfalls Lyriker ist. Und wir stellen das neue Buch von Michael Mann vor, der im Moment der Entscheidung einen neuen Blick auf die Klimakrise wirft. Im Studio ist Nora Karches. Vor über 100 Jahren ist Paul van Ostaijens Gedichtzyklus Besetzte Stadt erschienen. Die besetzte Stadt, das ist Antwerpen, das im Ersten Weltkrieg von den deutschen Truppen eingenommen wurde. Besetzte Stadt, einer der großen avantgardistischen Texte der Moderne, ist jetzt in einer Übersetzung von Anna Eble zum ersten Mal in der Originaltypografie auf Deutsch erschienen. Hier ist eines der Gedichte aus dem Band, gesprochen von drei Stimmen.
Folie Bach.
Maman,
du bist ohnegleichen hinter dem Tresen, wenn die Bar sich leert. Du sagst in Trostlosigkeit von trüb opalenem Dämmerlicht: Francia, joue la berceuse de Jocelyn oder Francia, joue l'Ave Maria de Gounod. Dein ekstatisches Gesicht in Ätherwolken, Trennung von Leib und Seele. Über dein Gesicht rollen mechanisch die Tränen, ohne Mühe und so viele du dir wünschst.
Maman,
was bist du doch ein toller Tränenautomat, wenn deine losgelöste Seele schwebt mit Jocelyn.
Mit Jocelyn, Maman.
Letzter Ton, eine Minute oder 60 Sekunden. In Worten 60 Sekunden später. Sagt
Maman
würdig in trübem Opal.
C'est trop beau.
Ich habe mit Anna Eble gesprochen und sie gefragt, das Kindlerliteraturlexikon führt Paul van Ostaijen als bedeutendsten expressionistischen und dadaistischen Dichter niederländischer Sprache. An welchem Punkt seines Lebens steht der Dichter 1921, also in dem Jahr, in dem sein großes Werk Besetzte Stadt erscheint?
Ja, schönes Zitat und gute Frage. Ich habe mich die letzten Jahre sehr eingehend mit Paul van Ostaijen beschäftigt und zu diesem Zeitpunkt 1921, da befindet Paul van Ostaijen sich gerade in Berlin. Er hat sich auch mit vielen KünstlerInnen vor Ort getroffen. Er hat versucht, die ganzen verschiedenen Strömungen kennenzulernen und uns sie alle zu einer großen neuen Überströmung zusammenzuführen. Und Besetzte Stadt war für ihn das große Experiment, auch das große typografische Experiment, ein Überblick über all die verheerenden Folgen des Ersten Weltkriegs.
In dem Nachwort, das Sie geschrieben haben zum Band, lesen wir: Vielleicht funktioniert der Band wie ein Orchestrion, der mechanische Musikautomat. Und weiter schreiben sie, allerlei Instrumente unterschiedlichster Couleur werden in Gang gesetzt und lassen sich nicht mehr stilllegen, bis der letzte Ton verklungen ist. Ich habe mich gefragt, welchen Platz nimmt in diesem Treiben der Mensch ein? In den meisten Gedichten gibt es ja gar kein Ich.
Nein, das ist auch eine Besonderheit von Besetzte Stadt. Der Mensch, die Menschen, die auftreten, die werden abgetan als Maschinen oder als zumindest mechanische Wesen, die keinen eigenen Willen haben. Und es gibt ein ganz schönes Gedicht, Folie Bach, das haben Sie schon gehört. Darin wird eine Wirtin als Tränenautomat bezeichnet. Und auch an anderen Stellen werden sie als, also Menschen immer wieder angeführt, als Puppen oder als unbewegliche oder zumindest nicht, ja, wie soll man sagen, als nicht der eigenen Sinne Herr seiend. Und da spricht immer wieder eine sehr große Enttäuschung auch aus den Gedichten.
Ich möchte Sie noch fragen, eben weil das so ein sprachmächtiger, wortgewaltiger Text ist, wie Sie bei der Übersetzung vorgegangen sind. Es ist ja heute so, dass auch in Deutschland immer öfter die Verlage entscheiden, dass sie den Namen der Person, die übersetzt hat, mit aufs Cover drucken. Auch Ihr Name steht jetzt bei dieser Neuausgabe vorne drauf. Und die Lyrik, die ist ja so die Königsdisziplin der Literaturübersetzungen. Und Ihnen sind da wirklich ganz tolle Formulierungen gelungen. Also zum Beispiel die Wortneuschöpfung Deserteurenwort. Also da steckt das Ehrenwort drinnen, der Diensteid, den die Soldaten leisten. Aber auch die Deserteure, die eben Fahnenflucht begehen. Ich habe mich gefragt, das ist ja Wahnsinn eigentlich, so etwas in einer Übersetzung hinzubekommen. Wie macht man sowas?
Das habe ich mich zu Beginn auch gefragt und während ich es getan habe auch und vielleicht noch immer. Das Schöne an van Ostaijen ist, dass man sich wirklich an ihm festhalten kann. Es gibt ja AutorInnen, bei denen muss man als Übersetzerin fast noch mitlektorieren. Und das war bei Van Ostein nicht nötig. Van Osteins Texte sind sehr, sehr stark. Manchmal sehen Seiten aus wie eine Art Metrokarte, als gäbe es einen Punkt, von dem man ausgeht und als würde man von dort aus in verschiedene Richtungen lesen können. Und das war eine der großen Herausforderungen beim Übersetzen, weil das Niederländische keine oder viel weniger Fälle kennt. Das heißt, im Deutschen muss man sich häufig entscheiden für einen Dativ, für einen Akkusativ und damit macht man dann einige von diesen Leserichtungen zu. Das fand ich ein großes Problem, darauf bin ich immer wieder gestoßen und ich habe an manchen Stellen mich dazu entschieden, wirklich Worte nebeneinander zu stellen im Nominativ, einfach damit diese verschiedenen Leserichtungen weiterhin gegeben sind und man nicht eine komplett zumacht.
Ja, ja. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, dass es ja viel Kritik auch gibt, die geübt wird in diesem Band. Natürlich die Verheerung des Ersten Weltkrieges. Was mir auch aufgefallen ist, ist die immer wiederkehrende Kritik an der Institution der Kirche. Und diese Kritik, die ist nicht zu knapp. Also er reimt Kathedrale auf Kannibale. An anderer Stelle lesen wir, Pfaffen und Priester schänden deinen Kadaver. In einem anderen Gedicht steht wiederum, gebenedeit bist du Maria unter allen Frauen, denn dein Bauch, und dieser Teil ist jetzt in fetten Großbuchstaben gedruckt, denn dein Bauch ist unfruchtbar. Diese Sätze schockieren heute weit weniger als damals, aber ich habe mich gefragt, lief das damals noch unter Gotteslästerung oder eher nicht, weil man den Dadaisten in ihrer Kunst ohnehin alles zugestanden hat?
Naja, er war schon eine umstrittene Person und die wollte er auch sein. Er hat die ersten Jahre, in denen er geschrieben hat, oder auch sogar bevor er überhaupt publiziert hat, hat er sich schon sehr als Kunstfigur und als Dichter präsentiert, lief dann mit einem großen Pelzmantel oder mit interessanten Jacken und Fellmützen durch die Stadt, einfach damit man auch direkt sehen konnte, dass er ein Künstler ist. Und als dann sein allererster Band erschien, hat er nicht direkt die Resonanz gehabt, die er sich erwünscht hatte. Also es gab einfach auch noch nicht so eine große Reichweite, die er hatte. Paul von Ostern hatte sich wahrscheinlich nie erträumen lassen, dass man ihn 100 Jahre später noch liest und so viel daraus ziehen kann. Aber letzten Endes wäre das sein großer Traum gewesen.
Paul van Ostaiens Gedichtband Besetzte Stadt ist übersetzt worden von Anna Eble. Die Originalholzschnitte und Zeichnungen stammen von Oskar Jespers. 159 Seiten kosten 28 Euro und der Verlag ist Wunderhorn. Vor 3 Jahren ist nach langer Krankheit die Dichterin Barbara Köhler verstorben. Marie-Louise Knott hat jetzt einen Auswahlband mit Gedichten von ihr zusammengestellt. Und Nico Bleutke hat das Buch, es heißt Schriftstellen, gelesen.
Noch bevor man die erste Seite aufgeschlagen hat, bekommt man einen Eindruck von diesem Buch, von Barbara Köhlers Sprachwelt. Den Umschlag ziert ein Text Köhlers in weißer Schrift, über den in größerer Schriftart schwarz ihr Name und der Titel gedruckt sind. So entsteht ein Gefüge aus verschiedenen Sätzen und Farben, die sich überlagern, Wörter, die sich immer wieder sehr nahe kommen, ohne doch die Bedeutungen festzuzurren, die eher Zwischenräume aufmachen, sodass Sätze aufscheinen, die sich schneegleich bewegen und die zugleich von sich selbst sprechen.
Die Schicht, durch die wir sehen, lichtempfindlich, die Schrift durch die Welt, ausgeschnitten wird, schneidet Wort für Wort aus der Stille, in der Lärm Klang, Bilder, Muster, die wir erkennen, wieder erkennen, zusammenfügen, zusammenstellen.
Für die Dichterin Barbara Köhler war Schreiben tatsächlich ein Schriftstellen, ein Arrangieren von Silben, Wörtern und Sätzen und immer wieder auch ein Hinstellen der Sätze in den Raum, indem sie in Installationen Wörter, Bilder und die Möglichkeit zur Bewegung so verband, dass Sprache für den ganzen Körper erfahrbar wurde. Dabei interessierte sie sich nicht nur für Stoffe und ihre Textur, sondern vor allem für Rahmen und Ränder und für die Machtstrukturen, die mit dem Setzen solcher Umgrenzungen verbunden sind. 3 Jahre nach Barbara Köhlers Tod im Januar 2021 hat die Essayistin und Übersetzerin Marie-Louise Knott nun einen ersten Sammelband herausgegeben. Obwohl sie der Chronologie von Köhlers Arbeiten folgt, beginnt Knott ihre Auswahl mit einem relativ späten Text, mit einem Ausschnitt aus Barbara Köhlers Antrittsvorlesung zur Bonner Thomas-Kling-Poetik-Dozentur von 2012. Das ist ein raffinierter Zug. Denn nicht nur war Kling ein früher und sehr wichtiger Impulsgeber für Barbara Köhlers Schreiben, in der Vorlesung faltet sie auch ihre poetologischen Vorstellungen aus. Ihre Lust an einer beweglichen Sprache etwa, den Blick für kleine Unterschiede und Lücken im Gefüge der Wörter, das Summen der Differenzen und vor allem das Mitdenken und Mitleben der anderen, der Menschen und Tiere und Pflanzen, das Freiheit und sogar Glück ermöglicht. Gelücke, heißt es bei ihr. Wie nebenbei lässt die Auswahl auch Barbara Köhlers Lebensweg aufscheinen, von der Zeit in der DDR, ihrer Hälfte des Lebens, wie sie es einmal nannte, bis zum Gang in den Westen, als sie 1994 nach Duisburg zog. Doch zum Gelücke der Blätternden und Lesenden hat Marie-Louise Knott aus Köhlers erstem Gedichtband »Deutsches Roulette« von 1991 weniger jene Texte ausgewählt, die Alltagsdetails aus der DDR oder der deutsch-deutschen Geschichte in Bewegung bringen, als solche, die verdeutlichen, wie sich ihre Schreibideen entwickeln. Begriffe wie Grenze und Spiegel werden zu wichtigen Markern, Meer und Luft zu Räumen, in denen eben diese Grenzen verwischen und eine andere Art von Sprache möglich wird, die in Köhlers zweitem Band Blue Box von 1995 Gestalt gewinnt.
Alles Verlässliche verlassen, die benutzten Sätze, das Besagte, verschweigen, bis es geht, bis zu den Dingen geht, die im Raum stehen, unbewegt, der Tisch, die zwei Stühle, das Bett, hinausgehen, die Tür schließen, die Dinge stehen lassen für sich, dir zu.
Alles Verlässliche verlassen, das ist nicht nur poetologisch zu verstehen, sondern zeigt auch, wie spätestens hier Barbara Köhlers Kunst beginnt, die Bedeutungen zu verschieben, etwas wörtlich zu nehmen und zugleich das Nehmen als Wort zu entdecken, das man zerlegen und in dem man etwas sehen kann. Ähnliche Wörter zum Beispiel, das Nomen oder die Namen. Dazu führt sie die Box als Form ihrer Gedichte ein, in der jede Zeile dieselbe Anzahl von Zeichen hat. Und sie erprobt erstmals, was sie 1999 in ihrem Band Wittgensteins Nichte ausformuliert. Für ihn und sie gelten im Sprachspiel unterschiedliche Regeln. So stellt sie der männlichen, ich-setzenden, die Bewegung einfrierenden Rede ein genuin weibliches Sprechen gegenüber, vielstimmig und nicht linear. Seine ganze Kraft entfaltet es 2007 im großen Gedichtband »Niemands Frau«, Barbara Köhlers Gegengesang zur Odyssee.
Sage mir, Muse, wer es ist, was er, wer, Homer und warum. Ist es wichtig und es zu wissen? Sag mir, wer du bist, was ich ist. Sag mir, dich frage, ich mich sage, wenn. Ich meine, er, seiner, die oder der irrt, so ich irre. Wäre eine gewordene, wäre die Frage, mich irre, mich. Muse, sage mir.
Barbara Köhler gelang es, die Wörter zum Sprechen zu bringen, ihnen eine Stimme im Raum zu geben. Beim Blättern durch diesen Band meint man ihre Stimme immer wieder leibhaftig zu hören, ihr heiseres Sprechen, das von Stockungen lebte und das mit den Texten so eigentümlich verbunden ist, dass man sich manchmal eine CD mit Mitschnitten ihrer vielen Lesungen gewünscht hätte. Dafür kann man sich hier auch Fotos von ihren Installationen ansehen, die sie gemeinsam mit anderen Künstlerinnen und Künstlern verwirklicht hat. Vor allem aber darf man ihre bislang unveröffentlichten letzten Gedichte lesen, in denen sie sich auf ganz eigene Art und Weise mit ihrer Krebserkrankung auseinandergesetzt hat. Berührende, die Sprache anrührende Verse, die Infusionsbeutel und Morphine genauso beschwören wie Traumwörter und Weltraumschrott. Vergessen, vergessen, vergessen heißt es einmal. Doch ihre Texte werden in Erinnerung bleiben, nicht zuletzt dank dieses schönen Bandes.
Barbara Köhlers Buch Schriftstellen ist im Surkamp Verlag erschienen. 261 Seiten kosten 25 Euro. Vorgestellt hat den Band Nico Bleutke. Moment der Entscheidung, so heißt das neue Buch des US-amerikanischen Klimaforschers Michael Mann. In dem Buch fragt er, welche Lehren wir in Bezug auf die Klimakrise aus der Erdgeschichte ziehen können. Dagmar Röhlich hat Michael Manns Buch gelesen.
Angst, sogar Panik, Hoffnungslosigkeit. So reagieren inzwischen viele, vor allem junge Menschen, auf den anthropogenen Klimawandel. Schlagzeilen wie:
Forscher warnen vor verheerendem Kipppunkt bei Strömungen im Atlantik.
Genau solche Formulierungen können ja auch eine regelrechte Untergangsstimmung auslösen. Und das, so urteilte Malke Menn mit seinem neuen Buch »Der entscheidende Moment«, ist gefährlich.
Die größte Bedrohung für sinnvolle Klimaschutzmaßnahmen besteht heute nicht mehr in der Leugnung, sondern in Verzweiflung und Untergangsstimmung, die auf der fehlerhaften Vorstellung beruhen, dass es zu spät sei, etwas zu tun.
Der Autor will Realismus und Vernunft in die Debatte bringen. Ja, der menschengemachte Klimawandel ist gefährliche Realität. Und ja, wir müssen handeln. Aber auch, nein, wir sind nicht verloren. Wir haben es in der Hand, das Ruder herumzureißen. Autor Malke Menn ist Klimaforscher an der Penn State University und durch die Hockeyschlägerkurve weltberühmt geworden. Das eingängige Diagramm stellt die Entwicklung der Durchschnittstemperatur auf der Nordhemisphäre dar. Für einen Großteil der vergangenen 1000 Jahre blieb sie recht stabil, um dann im 20. Jahrhundert nach oben zu schießen.
Es gibt keine bessere Darstellung des gewaltigen Einflusses, den wir heute auf unser Klima haben, als die Hockeyschlägerkurve. Es bedarf keines Verständnisses der Komplexität und der Feinheiten des Klimasystems der Erde, um zu verstehen, was diese Grafik aussagt. Wir stören das Klima unseres Planeten auf gravierende Art und Weise.
Nun schaut Michael Mann auf Daten jenseits des Hockeyschlägers, wie er schreibt. Dafür vergleicht er unsere heutige Zeit mit Klimakatastrophen der Erdgeschichte und sucht nach Lehren für die Gegenwart. Etwa aus dem sogenannten Paläozän-Eozän-Wärmemaximum, kurz PETM, vor 55 Millionen Jahren. Es gilt zwar als die beste natürliche Analogie für den vom Menschen verursachten Klimawandel, doch Michael Mann zieht aus dem Geschehen die Lehre, dass heute manche Befürchtungen nicht eintreten werden. Etwa, dass aus dem Meeresboden schlagartig gigantische Mengen des Klimagases Methan freigesetzt werden, durch die der Klimawandel endgültig aus dem Ruder läuft. An anderer Stelle ist das Geschehen dann doch vergleichbar.
Obwohl der wesentliche CO2-Anstieg, der zum PETM führte, weniger als 20.000 Jahre dauerte, blieben die CO2-Konzentrationen und die globale Durchschnittstemperatur mindestens 100.000 Jahre lang auf Treibhausniveau, also fünfmal so lange.
Das ist auch heute so. Was die Menschheit anrichtet, bliebe selbst dann weit über unsere Lebenszeit hinaus wirksam, wenn wir von dieser Sekunde an nichts mehr emittieren würden. Deshalb rät Michael Mann zum Einsatz von Methoden wie dem CCS, also der Abscheidung und unterirdischen Speicherung von Kohlendioxid, um es aus der Atmosphäre zu entfernen. Überhaupt, die Technologien. Sie sind für den Autor ein Weg aus dem drohenden Chaos heraus.
Wir verfügen über das technologische Know-how, um die kohlenstoffhaltigen Emissionen in der globalen Wirtschaft zu vermindern und uns von der schädlichen Verbrennung fossiler Brennstoffe abzuwenden, hin zu sauberer Energie und einer klimafreundlichen Landwirtschafts- und Landnutzungspolitik. Die Hindernisse sind nicht technologischer Natur, sie sind politisch.
Der Blick zurück in die Erdgeschichte beweise, dass das Klima bis zu einem gewissen Grad resilient ist und dass der Klimawandel zwar eine Krise ist, jedoch eine lösbare Krise. Dann wendet sich Mann auch der Menschheitsgeschichte zu. Er untersucht verschiedene Kulturen und Zivilisationen, von den Sumerern über die Römer, von den Anasazi bis hin zu den Nordmännern auf Grönland. Er warnt davor, einen einzigen Faktor als ausschlaggebend für den Niedergang zu benennen.
Wir müssen uns jedoch vor einem gewissen Klimadeterminismus hüten, der besagt, dass jedes bedeutende historische Ereignis, jeder gesellschaftliche Anfang oder Zusammenbruch ausschließlich durch die Brille des Klimawandels interpretiert werden kann. Wir müssen immer die Komplexität des menschlichen Verhaltens und der soziopolitischen Dynamik berücksichtigen, die gesellschaftliche Veränderungen bewirken.
Michael Mann hat durchaus einen eigenen Blickwinkel auf Erdgeschichte und Geschichte. Andere ernsthafte Klimaforscher und Historiker kommen zu anderen Schlussfolgerungen. Doch so etwas macht das Buch nicht weniger spannend und lesenswert. Es ordnet ein, macht durch den Blick zurück Mut, endlich gegenzusteuern.
Wir haben auch deutliche Vorteile gegenüber den vergangenen Zivilisationen, denn im Gegensatz zu ihnen sind wir in der Lage, die Zukunft vorauszusehen.
Dagmar Röhlich hat das Buch Moment der Entscheidung, wie wir mit Lehren aus der Erdgeschichte die Klimakrise überleben können, besprochen. Übersetzt haben Matthias Hüttmann und Tatjana Abarsur. Ökom Verlag, 384 Seiten, 34 Euro. Das war der Büchermarkt. Hier geht es gleich weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon war Nora Karches.